ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die russische Armee meldet die Einnahme eines weiteren Dorfes in der ukrainischen Region Donetsk. Außerdem haben sich die Ukraine und Russland in der Nacht in den jeweiligen Grenzregionen gegenseitig mit Drohnen angegriffen. Und in die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas scheint Bewegung zu kommen. Das sind unsere Themen heute, am Samstag, den 6. Juli um 15.30 Uhr. Russische Truppen haben nach Angaben Moskaus eine weitere Ortschaft in der Region Donetsk im Osten der Ukraine eingenommen. Streitkräfte hätten das etwa 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Donetsk gelegene Dorf Sokil, so wörtlich, befreit, hat das russische Verteidigungsministerium heute erklärt. Die Region Donetsk zählt mit Luhansk, Cherson und Saporischschja zu den ukrainischen Regionen, die Moskau im September 2022 für annektiert erklärt hatte. Russlands Präsident Putin hatte gestern während des Besuchs des ungarischen Regierungschefs Orbán in Moskau seine Forderung bekräftigt, dass die Ukraine sich aus den drei für annektiert erklärten Regionen zurückziehen muss, wenn sie Frieden möchte. Nach Angaben Kiews finden in der Region Donetsk derzeit die heftigsten Kämpfe an der gesamten Frontlinie statt. Bei gegenseitigen Drohnenangriffen haben Russland und die Ukraine in der Nacht zum Teil offenbar beträchtliche Schäden im jeweiligen Nachbarland angerichtet. So hat Russland Angaben der Luftwaffe in Kiew zufolge 12 ukrainische Regionen attackiert. Von den insgesamt 32 Drohnen sind zwar demnach 24 abgeschossen worden, aber mehrere Gebiete haben auch Treffer gemeldet. In der Region Sumy ist die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen. Auf der russischen Gegenseite war wieder die zuletzt verstärkt ins Visier geratene südrussische Region Krasnodar Ziel der Attacken. Laut regionalem Krisenstab sind die Drohnen abgeschossen worden, Trümmer haben aber Treibstofflager in Brand gesetzt und einen Funkturm beschädigt. Kiew hat in den vergangenen Monaten neben rein militärischen Objekten auch vermehrt Treibstofflager und Verkehrsknotenpunkte attackiert, um Russland die Führung seines Angriffskriegs logistisch zu erschweren. Es hat genau 5 Tage gedauert. Kaum übernimmt der ungarische Regierungschef Viktor Orbán die EU-Ratspräsidentschaft turnusgemäß, schafft er es auch schon, seine EU-Partner extrem zu verärgern. Orbán ist als EU-Ratspräsident erst in die Ukraine gefahren, um sich dort erstmals seit Ausbruch des Krieges mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Und dann, nicht mehr als EU-Ratspräsident, sondern als ungarischer Regierungschef, reist er weiter nach Moskau. Ohne Mandat, auf eigene Faust. Zum Treffen mit Putin schreibt Orbán in den sozialen Medien: Friedensmission Teil 2, nächster Stopp Moskau. Kai-Olaf Lang ist Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Meine Kollegin Andrea Oster vom WDR hat ihn gefragt, was dieser Besuch sollte.
Ja, es gibt mehrere Ziele, die Viktor Orbán verfolgt. Zum einen fühlt er sich als Vorreiter eines sogenannten Friedenslagers in der Europäischen Union. An die Spitze dessen setzt er sich. Seiner Ansicht nach wird dieses Lager, das Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine anstrebt, in der EU größer. Fico, der Regierungschef der Slowakei, hat jetzt auch gesagt, er bewundere Orbán dafür. Wenn sein Gesundheitszustand es erlaubt hätte, wäre er mit ihm hingefahren. Das ist das eine. Und zum anderen möchte sich Orbán eben als effektiver Vermittler ins Spiel bringen. Er sagt, ich bin der Einzige, der mit Selenskyj und mit Putin direkt sprechen kann. Und ich habe im Übrigen auch noch gute Kontakte zu Trump und seinen Leuten, der ja vielleicht im Herbst die US-Wahlen gewinnen könnte. Also es ist Teil natürlich auch der Inszenierung, denn Viktor Orbán ist ein Meister der Inszenierung, der auch gern mit Knalleffekten und Überraschungen arbeitet.
Ja, das ist ihm ja jetzt gelungen, aber trotzdem kann man ja die Frage stellen, wäre er wirklich der geeignete Mensch, um möglicherweise bei einem Friedensprozess eine zentrale Rolle zu spielen?
Also damit man das kann, braucht man natürlich die Unterstützung der Partner im Westen in diesem Fall. Und die hat er nicht, hat er auch nicht gesagt. Er hat tatsächlich konstatiert, ich habe kein Mandat. Das ist keine offizielle Aufgabe der EU-Ratspräsidentschaft. Aber die Reaktion zeigt, ja, er hat nicht das Backing der Spitzen der Europäischen Union und der meisten Mitgliedstaaten. Zweitens, Russland hat angedeutet, Putin hat klar gemacht, er wird nicht von seinen bisherigen Forderungen abrücken. Da gibt es also nicht allzu viel zu verhandeln. Und vor allem braucht man natürlich die Ukraine. Ja, ohne deren Zustimmung wird da überhaupt nichts gehen. Also das ist insofern sehr schwierig. Es könnte sich was ändern, wenn Trump die Wahlen gewinnen würde. Viktor Orban hat sehr gute, direkte, persönliche Beziehungen zu Donald Trump. Und es gibt auch viele Kommunikationskanäle des ungarischen Regierungslagers mit den MAGA-Republikanern, also mit den Trump-Leuten.
Ja, aber was heißt das dann? Würde Trump dann Druck auf die EU ausüben, auf die Ukraine ausüben und so einen Friedensprozess in Gang setzen, der möglicherweise Putin in die Hände spielt?
Also es kamen ja jetzt schon erste Überlegungen an das Tageslicht aus dem Umfeld von Trump, die in diese Richtung gehen, die sagen würden, wir müssen nicht nur die Europäer zu mehr Engagement, zu mehr finanziellem Engagement insbesondere drängen, sondern wir müssen auch dazu eine Situation herbeiführen, in der Russland und die Ukraine an einem Tisch sitzen und in dem im Prinzip auch die Verhältnisse am Boden, ja, teilweise akzeptiert werden müssten. Da müsste das die Ukraine etwas schlucken. Gleichzeitig sagten dann einige der Trump-Leute aber auch, aber wenn Russland nicht an den Tisch kommt, dann würden wir tatsächlich die Waffenlieferungen für die Ukraine erhöhen. Das sind alles jetzt Spekulationen, das wissen wir nicht genau. Aber ich glaube, Viktor Orban setzt darauf, dass mit Trump sich im Prinzip die geopolitische Gleichung in Europa deutlich ändern würde.
Viktor Orban hat ja klargemacht, dass er seine eigene Agenda verfolgt, auch als EU-Ratspräsident. Ist das vielleicht der Versuch, wenn man es jetzt mal, ja, wie soll ich sagen, subjektiv sieht, weiter Streit zwischen die EU-Länder zu sehen und so auch Putin in die Karten zu spielen?
Ich glaube, im Vordergrund steht bei Viktor Orban das Motiv, ich mache mein Ding, ich führe eine souveräne Außenpolitik durch. Meine Einschätzung ist, dass die Lage in der Ukraine militärisch durch den Westen, auch durch die Unterstützung des Westens, nicht im Sinne der Ukraine gelöst werden kann. Und deswegen braucht es einen Kompromiss. Orban ist der Auffassung, er vergleicht das so ein bisschen mit der Migrationskrise. Er sagt, damals war ich der Einzige, der gegen den Strom geschwommen ist, 2015 und in den Folgejahren. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. In der EU verfolgt man jetzt eine restriktivere Zuwanderungspolitik. Und das wird auch passieren in puncto Ukraine und Krieg. Dass Russland das ausschlachtet, steht außer Frage. Die russische Propaganda wird versuchen, einmal mehr darauf hinzudeuten, dass die EU zerklüftet ist im Verhältnis zu Russland und das mit Blick auf die Wahlergebnisse, Stichwort Frankreich, aber wir können auch in andere Länder schauen, sich im Prinzip eine Änderung abzeichnen könnte.
Ja, aber Viktor Orban ist ja nicht Osteuropa. Also das ist ja, er spricht ja nicht für Osteuropa, sondern auch da gibt es ja viele, die es anders sehen, oder?
Gerade da natürlich. Und natürlich hängt die Position, hängt der Einfluss eines Landes immer auch davon ab, welche Partner man hat. Und natürlich, das zeigten ja auch die ersten Reaktionen, aber es zeigt auch die Aufstellung davor, ist jetzt das Tischtuch zerschnitten, wenn wir Länder wie Polen, wie die baltischen Staaten und andere anschauen, die klare Kante gegen Putin wollen. Aber Viktor Orban ist ja ein pragmatischer Machtpolitiker. Das heißt, er sucht ja gerade auch andere Bundesgenossen, etwa wenn es um die Fraktionsbildung im Europäischen Parlament geht. Da hat er angekündigt, er möchte eine neue Fraktion etablieren, die Patrioten, zusammen mit der FPÖ aus Österreich, mit der Partei ANO aus der Tschechischen Republik. Und eben, er schaut natürlich auch nach Frankreich und vor allem hat er natürlich immer auch Kanäle über die Europäische Union heraus. Er hat enge Sonderbeziehungen, sei es zu Herrn Herrn Vucic aus Serbien, zu Donald Trump, was ich erwähnt hatte, aber auch zu Xi Jinping nach China. Also insofern versucht er auf allen Klaviaturen zu spielen, um eine Balancing-Politik gegen Brüssel und gegen die EU-Mitgliedstaaten durchzusetzen, die eben nicht auf seiner Linie mitschwimmen.
Außenministerin Baerbock wollte kommenden Montag in Budapest mit ihrem ungarischen Amtskollegen Szijjártó über Orbáns Reise nach Moskau sprechen, aber aus Ungarn kam eine kurzfristige Absage des Termins. Darüber haben wir heute früh schon berichtet. Da gab es noch keine Begründung für die Absage, die ist dann heute Mittag nachgereicht worden. Sabine Henkel.
Es war alles vorbereitet für die Reise der Außenministerin nach Budapest. Annalena Baerbock war dort verabredet mit ihrem ungarischen Amtskollegen. Auch eine Pressekonferenz sollte es im Anschluss geben. Dann aber kam die Absage der ungarischen Regierung. Zunächst ohne Erklärung, die wurde dann aber heute nachgereicht. Unvorhergesehene Änderungen im Terminkalender, heißt es aus Budapest. Aber der Besuch soll nicht gecancelt, sondern nachgeholt werden. Das Auswärtige Amt in Berlin bedauert das. Baerbock hatte auf ein ernstes und ehrliches Gespräch gehofft, was sie für besonders wichtig hält, da der ungarische Ministerpräsident Orbán überraschend nach Moskau zum russischen Präsidenten Putin gereist war. Orbán ist zurzeit auch Ratspräsident der EU und hatte die Reise nicht mit den anderen EU-Staaten abgestimmt.
Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. In die Bemühungen um die Freilassung israelischer Geiseln in der Gewalt der radikal-islamischen Hamas kommt offenbar zunehmend Bewegung. Nach den indirekten Verhandlungen zwischen der palästinensischen Gruppierung und Israel gestern hat ein hochrangiges Hamas-Mitglied der Agentur Reuters gesagt, dass die Hamas die Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen fallen gelassen hat, zu der man Israel zuerst verpflichten wollte. Demnach ist allerdings in einer ersten auf 6 Wochen begrenzten Phase ein befristeter Waffenstillstand vorgesehen, der Lieferungen von Hilfsgütern ermöglichen und den Abzug der israelischen Truppen garantieren soll. Laut dem Hamas-Mitglied sollen dann 16 Tage nach Beginn dieser ersten Phase Gespräche über die Freilassung israelischer Geiseln beginnen. Die dritte Phase beinhaltet den Wiederaufbau Gazas und die Übergabe der Leichen toter Geiseln. Grundlage der Gespräche ist ein von US-Präsident Joe Biden Ende Mai vorgelegter Plan. Ein hochrangiger Mitarbeiter der palästinensischen Regierung, der mit den Verhandlungen vertraut ist, hat heute gesagt, dass der Vorschlag zu einem Rahmenabkommen führen könnte, mit dem der seit 9 Monaten andauernde Krieg im Gazastreifen dann beendet werden kann. Und es heißt, dass auch das israelische Verhandlungsteam jetzt eine reelle Chance sieht, eine Einigung zu erzielen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.